Heute Morgen soll es um Ausländer gehen. Also Menschen, die im Ausland leben. Und ich habe uns dazu zwei Verse rausgesucht, die das beschreiben. Und die stehen in 1. Petrus 1, Vers 1 und 2. Und ich habe die Übersetzung von Roland Werner genommen, weil ich dachte, da wird das nochmal ganz anders deutlich, mein Anliegen, das ich rüberbringen möchte. Und da lesen wir: Dieser Brief kommt von Petrus, dem bevollmächtigten Botschafter des Messias, Jesus. Ich schreibe an euch, die ihr von Gott auserwählt seid, Teil seines Volkes, und gleichzeitig seid ihr in dieser Welt Fremde, die verstreut, ja sozusagen im Ausland leben, in den Regionen von Pontus, Galatien, Kappadokien, Asia und Bithynien. Ja, Gott, der Vater, hat euch schon längst als seine Knechte anerkannt, Ja, Gott hat euch schon längst als seine Kinder anerkannt. Und er, der Gottesgeist, hat seine Hand so auf euch gelegt, dass ihr ganz zu Gott gehört. Er bewirkt, dass ihr Gott ganz gehorsam seid und das annehmt, was Jesus euch geschenkt hat. Sein Blut, das unsere Schuld bedeckt. Die unverdiente befreiende Gnade und der alles umfassende Friede soll euer Leben ganz erfassen. Unheimlich dicht gedrängt. Diese Verse, und doch habe ich die nur ausgewählt. Eigentlich müssten wir 1, 2 Kapitel lesen, um herauszufinden, was Petrus hier uns rüberbringen will. Ja, und ich möchte heute Morgen mit euch über 3 Punkte nachdenken. Das eine ist, was Petrus hier schreibt: Wir sind auserwählt, oder hier ist jemand auserwählt. Um wen geht es eigentlich? Dann geht es um Ausländer im Ausland. Was meint Petrus hier? Und zum Schluss, wozu das Ganze? Aber erstmal stellt sich Petrus hier vor. Ich bin der bevollmächtigte Botschafter des Messias Jesus. Nimmt er nicht den Mund ganz schön voll? Petrus, der so gründlich versagt hatte. Aber das Schöne ist, Petrus ist nicht beim Versagen stehen geblieben. Er hat Gnade erlebt. Er ist heil geworden. Sein Versagen ist ihm vergeben worden. Und jetzt kann er so da vorne stehen oder diesen Brief schreiben. Gottes Liebe ist größer als mein Versagen. Vielleicht brauchst du das heute Morgen, dass du das hörst. Gottes Liebe ist größer als mein Versagen. Das erleben wir hier bei Petrus, wie er auftritt nach all dem, was da gelaufen war. Und sein Gruß an die Zuhörer, an die Empfänger dieses Briefes ist erstmal Gnade und Friede sei mit euch. Frieden wollen wir ja alle heutzutage. Aber Gnade annehmen, ja, das geht auch noch. Aber Gnade walten lassen, Gnade gewähren, da wo Fehler aufgetreten sind, das ist schon wesentlich schwieriger. Aber manchmal ist vielleicht die Gnade die Bedingung, dass Friede eintreten kann. Ja, Petrus, der bevollmächtigte Versager, ist also der Verfasser und er schreibt an die Auserwählten. Und diesen Auserwählten wünscht er Gnade und Frieden. Wer aber sind diese Auserwählten? Und hier kommen wir zum ersten Aus. Wir haben hier in dem Text 3-mal aus. Auserwählt. Ich schreibe an euch, die ihr von Gott auserwählt seid, Teil seines Volkes, und gleichzeitig seid ihr in dieser Welt Fremde. Petrus richtet sich hier an die Judenchristen, die nicht in Israel lebten, sondern aus unterschiedlichen Gründen im Ausland. Und diese Judenchristen wollte Petrus ermutigen. Er erinnert sie daran, dass sie auserwählt sind, dass sie auserwählte Kinder Gottes sind. Und diese Erwählung aus Gnade hat Jesus am Kreuz mit seinem Blut bewirkt. Und sie gilt nicht nur den Judenchristen, sondern auch wir Heidenchristen dürfen uns darauf beziehen. Auch wir nehmen von uns in Anspruch, dass Jesus für uns gestorben ist, auferstanden ist, uns zu Kindern Gottes gemacht hat. Wir gehören zum neuen Volk Israel. Und daher können wir uns ganz getrost auch als Briefempfänger sehen heute Morgen. Es gilt nicht nur Missionaren, die irgendwo hinausgesandt wurden, sondern dieser Petrusbrief richtet sich an uns, gilt uns allen. Und Petrus sagt hier, wir sind Auserwählte. Das erste Aus hier, wir sind Auserwählte. Du bist ein Auserwählter, eine Auserwählte. Du bist ein Auserwählter. Und wozu sind wir auserwählt, lesen wir in den Versen, die danach kommen. Wir sind auserwählt und wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Jesus, an den wir glauben, der lebt. Er ist nicht im Grab geblieben. Er hat uns ewiges Leben geschenkt. Andere Religionsstifter sind tot, ja, und trotzdem wird da noch diese Religion ausgeübt. Unser Religionsstifter lebt. Wir können mit ihm reden. Wir haben eine lebendige Beziehung zu ihm. Ich weiß nicht, fühlt ihr euch als Auserwählte? Fühlt ihr euch als Herausgerufene? Der Gott, der die Welt in den Händen hält, der sieht dich und mich. Der weiß, wie viele Haare wir auf dem Kopf haben. Heute Morgen in der Abendmahlsfeier sprach Christian davon, von den Spatzen, die, wo auch Gott weiß, dass sie, wenn sie vom Dach fallen. Und dieser Gott, kennt dich, kennt mich ganz persönlich und hat uns auserwählt, seine Kinder zu sein. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir uns das immer wieder vor Augen führen. Gerade bei dem ganzen Gequakel, was in unserem Kopf ist, dass wir nichts taugen, dass wir nicht gut genug sind, dass wir nicht wirklich dazugehören, dass wir es nicht so gut können. Und was heißt das Ganze jetzt hier, auserwählt zu sein? Das heißt nicht, dass wir irgendeine Elite sind. Das heißt nicht, dass wir was Besseres sind, dass wir überlegen sind anderen. Es heißt ganz einfach, Gott hat die Initiative ergriffen. Gott hat die Initiative ergriffen und deswegen sind wir Auserwählte. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir uns das bewusst machen, weil gerade uns der Alltag so wieder in die Zange nehmen kann, dass wir das vergessen. Und dann wieder ganz vielleicht mit dem gebeugt durchs Leben gehen. Mir hilft das immer wieder, mir die sieben Steine der Identität, der christlichen Identität vor Augen zu halten. Morgens, wenn ich aufwache, zu sagen, ja, ich bin von Gott gewollt, ich bin kein Zufallsprodukt, ich bin gekrönt, ich bin angenommen, ich bin versorgt, ich bin geliebt, ich bin festgehalten und gesegnet. Ich habe das letztes Jahr im Seniorenkreis mal länger ausgeführt. Wen das interessiert, dem kann ich das gerne auch noch mal schriftlich geben. Das ist von Thomas Harry in seinem Buch von der Kunst der Selbstführung, wo er dieses Gebet oder diese sieben Grundsteine nutzt dafür, dass Leute seelisch wieder gesund werden. Und das sind ganz verkrachte Existenzen, sind gesund geworden dadurch, dass sie sich diese sieben Steine immer wieder vor Augen halten. Also, wir sind auserwählt, wir müssen uns das immer wieder bewusst machen. Jetzt kommen wir zum zweiten Aus und zum dritten Aus, nämlich den Empfängern des Briefes und deren Aufenthaltsort. Sie sind auserwählte Ausländer, die im Ausland leben, also in der Fremde, in der Diaspora. Man könnte natürlich sagen, ja klar, Petrus hat hier an die Leute in Kappadokien, Asien und so geschrieben, die sind natürlich nicht in Israel, das sind Ausländer, ja. Aber ich glaube, dass Petrus hier noch was ganz anderes rüberbringen will in seinem Brief. Und das lesen wir, wenn wir die anderen Verse noch lesen. Er will daran erinnern, dass Kinder Gottes auf dieser Welt Fremde sind. Dass Kinder Gottes Ausländer hier auf der Erde sind. Wir reden in anderen Übersetzungen, steht da was von Nichtbürgern, Fremdlingen, Weltfremden. Wenige Weißbrote zwischen Schwarzbroten, zwischen vielen Schwarzbroten. Ausländer halt. Und er sagt, unsere eigentliche Heimat ist der Himmel. Deswegen sind wir hier Ausländer. schreibt in Vers 4, auf uns wartet ein unzerstörbares Erbe, wunderschön und unvergänglich, das in der Himmelswelt bereits bereit liegt, eigens für euch. Der Hebräerbrief schreibt das in Hebräer 13, 14 so, er sagt, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Wir sind hier Fremde, wir sind Ausländer. Der Himmel ist unser Zuhause. Auch wenn wir jetzt hier in Deutschland vielleicht aufgewachsen sind und leben und uns als Deutsche fühlen, sollen wir uns auf einmal als Christen, als Ausländer fühlen. Das ist das neue Normal für einen Christen, dass er hier Ausländer ist. Ähnlich ist das wie bei uns, bei den Weißen ist das ja auch so ein bisschen so. Wir haben einen deutschen Pass, die deutsche Staatsbürgerschaft mit vielen Rechten und Pflichten und Privilegien. Aber in Tansania werden wir oft gefragt, ja, wann wollt ihr denn endlich die tansanische Staatsbürgerschaft übernehmen? Aber das Problem ist, Tansania duldet keine doppelte Staatsbürgerschaft. Das heißt, wir müssen unsere deutsche abgeben. Und hier ist mein Vergleichspunkt. Tansania duldet keine doppelte Staatsbürgerschaft. Die himmlische Staatsbürgerschaft duldet auch keine irdische Staatsbürgerschaft. Neben sich. Lass uns noch mal gucken, wie die Ausländer so sind. Menschen mit anderer Herkunft verhalten sich anders, reden anders, haben andere Sitten und Gebräuche, hören andere Musik. Und egal, wo wir sind auf der Welt, erwartet man eigentlich von Ausländern, dass sie sich eingliedern, dass sie sich anpassen und nicht anecken. Aber meistens stellt man fest, dass diese Andersartigkeit, die kann man irgendwie nicht einfach abschütteln. Die Fremden halten eigentlich noch eher fest an dem, was ihnen vertraut ist und pflegen die Tradition. Und hier nochmal der Vergleichspunkt. Wir sollen so leben, wie es unserer Heimatkultur entspricht. Wir sollen so sein, wir sollen auffallen. Wir sind Auserwählte und sollen und dürfen uns so verhalten, wie es unserer Staatsbürgerschaft im Himmel entspricht. Dem Himmel. Und was macht so ein Staatsbürger aus im Himmel? Wie soll der sein? Da schreibt nämlich Petrus auch was ziemlich Krasses. Er nimmt niemand Geringeres als Vorbild als Gott selbst. Ihr sollt so sein wie Gott selbst. Und wie ist Gott? Da heißt es in 1. Petrus 1, 16, seid heilig, genauso wie Gott, der euch berufen hat, heilig ist. So sollt auch ihr mit eurer gesamten Lebensführung heilig sein. Keine Kompromisse, keine Toleranz. Keine Toleranz für Sünde und Unheiligkeit. Boah, ein großer Anspruch. Ich habe gemerkt, als ich mich mit den Texten beschäftigt habe und als wir uns auch als ganze Konferenz damit beschäftigt haben, dass ich gerne an den Grenzen spiele. Statt mich von Sünde fernzuhalten, teste ich, was geht denn gerade noch? Und plötzlich bin ich wieder in eine Falle getappt. Stopp! Null Toleranz für Sünde, sagt der Text hier, wenn wir so sein, heilig sein sollen wie Gott. Jesus drückt das an einer anderen Stelle nochmal aus und sagt, wenn deine Hand dich zur Sünde verleitet, dann hack sie ab. Wenn dein Auge dich zur Sünde verleitet, dann reiß es raus. Was meint denn Jesus damit? Jesus sagt hier nicht, dass wir die Hand abpacken sollen, denke ich. Ich denke, was Jesus hier sagen wollte, ist, unternimm etwas Drastisches. Lass es nicht einfach, gewöhn dich nicht an die Sünde. Verwisch nicht die Grenzen. Geh deinen spezifischen Fallen aus dem Weg. Null Toleranz für Sünde. Und natürlich gehört zur Heiligkeit auch die Heiligung. Wir werden hinfallen. Und da kommt die Gnade wieder ins Spiel. Aber das gehört ja zur himmlischen Kultur dazu, dass wir Gnade erleben, dass wir vergeben bekommen, dass wir anderen vergeben können. Das ist
die himmlische Kultur, das ist die Staatsbürgerschaft, die wir leben wollen. Leben wir die?
Nochmal zurück zum Thema Ausländer auf der Erde. Ist das ein fremder Gedanke für euch? Häufig, also Petrus steigt hier ja sehr positiv ein, wir sind die Auserwählten und plötzlich sagt, du bist ein Ausländer. Darf ich euch einladen, heute mal diesen Begriff positiv zu belegen, dass wir Ausländer sind? Und dass wir unsere Staatsbürgerschaft nicht verstecken sollen, nicht assimilieren sollen? Leben wir als Ausländer? Lebt ihr so? Leben wir so? Oder haben wir es uns mittlerweile recht gemütlich gemacht? Fallen nicht mehr auf? Sind wir angepasst oder ecken wir an? Ehrlich, Leute, ecken wir an? Oder haben wir uns an alles gewöhnt? Oder ist das fromme Siegerland so fromm hier? Da fällt man halt nicht auf, wenn man fromm ist. Oder wäre es dran, auch mal je nachdem radikale Sachen zu machen und zu vertreten? Leben wir nach den Regeln, die Gott uns hier aufzeigt? Sind wir überrascht, wenn uns andere mit Ausländerfeindlichkeit begegnen? Gibt es sowas? Wenn wir in 1. Petrus 2 lesen, geht es weiter. Da sagt er, keine Hinterhältigkeit. Das gehört zu dieser Kultur, dieser himmlischen Kultur dazu. Keine Hinterhältigkeit, keine Heuchelei, keine üble Nachrede. Null Toleranz für Sünde und Unheiligkeit. Und dann schreibt er weiter, Ausländer fallen auch dadurch auf, dass sie ständig in der Bibel lesen wollen. Ja? Sie fallen dadurch auf, dass sie eine innige Beziehung zu Jesus haben wollen. Petrus schreibt hier, wie Neugeborene mehrmals täglich nach der Milch verlangen, so sollt ihr geprägt sein von einem Verlangen nach Jesus, ein Verlangen nach seinem Wort, ein Verlangen nach einer innigen Beziehung zu ihm. Und die Gemeinschaft hier in der Gemeinde soll uns dabei unterstützen, dass wir diese himmlische Kultur leben. Auch in Gottesdiensten, das ist das Schöne an den Gottesdiensten, wir feiern die himmlische Kultur zusammen. Und es ist eine Vorfreude auf die Zeit, wenn wir mal im Himmel sein werden und nur noch Jesus anbeten und uns mit ihm freuen. Auch unsere Gottesdienste dürfen ausdrücken, dass wir Ausländer sind und uns sehnen danach, dass wir einmal bei Jesus sein werden. Ich weiß nicht, wie lange das Ding schon kaputt ist in Allendorf, aber mir ist aufgefallen als Autofahrer, da gab es immer so ein Schild, wenn man reinfährt, das zeigt dir an, okay, hier, du bist zu schnell unterwegs, ja? Rot, Paar 50 oder so, oder 60, oder wie immer. Oder es zeigt dir an, hey, 49, hey, du bist gut, grün, klasse, mach weiter so, ja? Ich denke, diese Schilder sind an mir, als ich mich vorbereitet auf die Predigt, habe ich gedacht, jawohl, eigentlich brauchen wir genau das auch. Deswegen brauchen wir das Bibellesen. Dass wir so eine Anzeige haben, wo sind wir denn? Lebe ich himmlische Staatsbürgerschaft? Oder dass wir in die Gemeinden kommen, dass wir gerne zum Gottesdienst kommen und rausfinden, hey, bin ich, ja, erlebe ich die Bestätigung auf der einen Seite oder erlebe ich auf der anderen Seite auch hier, das passt nicht zu deiner himmlischen Staatsbürgerschaft. Ohne diese Rückmeldung, wenn wir nämlich keine Bibel mehr lesen, oder auch vielleicht nur noch einmal im Monat zum Gottesdienst kommen, denke ich, gewöhnen wir uns schnell an all das, was die Einheimischen tun. Die keine Ausländer sind. Und noch ein Gedanke, der mir kürzlich erst noch kam. Bisher haben wir immer andere als Ausländer gesehen, oder? Jetzt stellt euch mal vor, dieser andere Ausländer, auf den wir zeigen können, der ist auch Himmelsbürger. Plötzlich ist es nicht mehr der Ausländer, sondern wir sind die Ausländer. Wir haben gemeinsame Staatsbürgerschaft und können das feiern und uns miteinander unterwegs sein. Ich weiß noch, wie die Ältesten in Tansania waren und sie haben sich nicht verstanden. Uli, du weißt das noch, kein Ton, von denen konnte keiner Englisch, ihr konntet kein Swahili. Wir merkten, wir gehören zusammen. Das waren die Ältesten der Gemeinde und die Ältesten von Haiger. Wir haben uns zusammengesetzt und füreinander gebetet.
Das war ein tolles Erlebnis, kann ich nur sagen. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch erlebt. Ihr kommt an eine wildfremde Stelle, kommt in eine Gemeinde und plötzlich merkt ihr, ihr gehört dazu. Die merken, ihr merkt einfach, wir sind eine Familie. Und das wünsche ich mir, dass wir das auch leben. Jetzt die letzte Frage natürlich, wozu das Ganze? Auserwählte, Ausländer, die im Ausland leben, wozu? Und das schreibt uns Petrus auch wieder in 1. Petrus 2, Vers 9 und 10. Doch ihr seid eine von Gott erwählte Generation, eine Gemeinschaft von Priestern. Eine Gemeinschaft von Priestern königlicher Abstammung, ein Volk, das in ganz besonderer Beziehung zu ihm lebt. Wir sind Priester, das ist die Aufgabe dieser Ausländer. Alle Ausländer sind Priester. Und was machen Priester? Priester versöhnen Menschen mit Gott. Priester bringen Menschen wieder in die lebendige Beziehung zu Gott. Wir sind auserwählt, wir sind fremd im Ausland, haben eine himmlische Staatsbürgerschaft und leben nach den Regeln unseres Heimatlandes, um Priester zu sein. Und wenn wir nach den Regeln dieses Heimatlandes leben, dann wird das auch auffallen. Warum? Dann werden Leute Fragen stellen, wenn wir wirklich das leben. Warum machst du das? Warum lässt du das mit dir machen? Woher hast du diesen Frieden? Warum gehst du diesem Typ nicht einfach auf den Weg? Warum gehst du immer wieder auf ihn zu? Warum hältst du weiter zu deiner Frau oder zu deinem Mann, obwohl es so schwierig ist in eurer Ehe? Das wird auffallen. Da werden Leute Fragen stellen. Aber genau da dürfen wir dann auch als Priester tätig werden. Und was mir heute Morgen wichtig ist, ich weiß nicht, ob ich euch gekriegt habe, irgendwie ein Stück, es ist eben nicht ein Spezialauftrag an irgendwelche Missionare, es ist nicht ein Spezialauftrag an den Christian hier in der Gemeinde, sondern wir alle sind aufgerufen, Priester zu sein. Wir alle sind dazu aufgerufen, Ausländer zu sein, dieses himmlische Staatsbürgerschaft zu leben. Das ist, warum Weißens in Tansania sind, deswegen sind andere in Kenia mit Diguna. Wir wollen Menschen mit Gott in Verbindung bringen. Deswegen sind wir auch immer noch nach 70 Jahren an dem Stamm der Wayao dran, dort im Süden Tansanias, wo nur 5% überhaupt ihn, Jesus, kennengelernt haben bisher und sie sehr stark in ihren islamischen Wurzeln verhaftet geblieben sind. Aber diese Menschen wollen wir erreichen und mit Gott versöhnen. Zum Schluss möchte ich euch noch ein kurzes Beispiel von einem Schüler erzählen, der bei uns auf der Colin Vision Secondary School war. Er kommt aus Ndanda, einem Dorf etwa 160 Kilometer weg von uns, wo die Benediktiner eine Missionsstation haben und auch ein Krankenhaus gebaut haben. Bei Andachten und Gottesdiensten war Matteo anfangs skeptisch, aber er hat im Laufe der Zeit gemerkt, dass er diesen Jesus braucht, dass er sein Leben allein nicht in den Griff kriegt. Er merkte, dass er den Heiligen Geist braucht, um manches charakterliche Schwierige bei ihm anzugehen. Und als er dann Jesus nachfolgte, merkte plötzlich, veränderte sich sein Verhalten. Und dann, als er in die Ferien nach Hause kam, war die Mutter von ihm so fasziniert und gesagt, das gibt's ja gar nicht, was ist mit dir passiert? Was ist da passiert bei dir? Warum hast du dich so verändert? Dass sie den Pastor angerufen hat, den Schulleiter angerufen und davon begeistert erzählt. Szenenwechsel. Letztes Jahr wurde Birgit in Ndanda operiert, genau in dem Ort, wo der Matteo herkommt. Matteo ist längst nicht mehr auf unserer Schule. Aber Matteo hat seine Mutter angerufen und hat gesagt, du musst diese Frau besuchen, denn die Frau unseres Projektleiters liegt da im Krankenhaus und wird operiert. Kam immer wieder, brachte Geschenke mit. Und irgendwann hatte ich den Eindruck, vielleicht will die mehr. Die hat auch immer noch davon erzählt, wie ihr Sohn sich verändert hat. Und dann habe ich sie darauf angesprochen, gefragt, möchtest du vielleicht auch Jesus kennenlernen? Habe ihr dann den Unterschied zwischen Religion und Evangelium erklärt und dann knieten wir nieder und ich durfte ihr das Gebet vorsagen, dass sie dann nachsagte und sie ist Kind Gottes geworden. Preis den Herrn. Großartig, was da passiert ist durch die Jugendpastoren erst an dem Matteo, wie das Auswirkungen hatte auf die Eltern und wie wir dann auch den Priesterdienst tun durften. Und wir haben so auch gestaunt über Gott, wozu so ein gebrochener Fuß dann auch alles gut sein kann. Dreimal auserwählt Ausländer im Ausland als Priester. Ein Weißbrot unter vielen Schwarzbroten. Jesus sagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, damit ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Gott segne euch. Amen.